Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 7. Januar 2026. Dominik Feusi und Markus Somm, Abo, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist nämlich Weihnachten vorbei. Wir haben vor Weihnachten können sagen, jetzt ist Weihnachten, jetzt müsst ihr ein Abo lösen, jetzt ist Weihnachten vorbei. Jetzt haben wir immer noch einen Grund, dass ihr uns abonniert. Nein, das Angebot ist fantastisch. Ihr bekommt die besten Kommentare und Recherchen über zu allen wichtigen Themen von der Zeit auf nebelspalter.ch. Jetzt ist deswegen ein guter Zeitpunkt, weil es sieht nicht gut aus für die Schweiz. Aber reden wir zuerst über Grönland. Grönland hat offensichtlich den Appetit geweckt von Donald Trump. Am Anfang hat man das Gefühl gehabt, das sei ein Witz. Das hat er ja schon ein paar Mal gebracht und man hat immer wieder ein das Gefühl gehabt, es ist ein Witz. Jetzt nach der Entführung von Maduro und den Ereignissen in Venezuela hat das wieder aufgenommen. Was ist der Stand, Dominik?
Ja, er erhöht den Druck, er hat von Annektieren geredet und es ist ihm, glaube ich, insofern wirklich ernst. Und zwar, es geht ihm um Geopolitik. Ich meine, Grönland ist wichtig, ist immer schon wichtig gewesen. Dänemark ist Mitglied in der NATO, es gibt auch amerikanische Basis in Grönland und Grönland sei von China und Russland umzingelt und er vertraut letztlich der Verteidigungsbereitschaft von Dänemark nicht. Ich glaube auch, er vertraut der NATO insbesondere nicht. Er will das irgendwie selber haben und natürlich will er es auch ausbieten, das ist klar.
Absolut. Jetzt ist natürlich das schon eine unglaubliche Geschichte letztlich. Oder? Dänemark ist Mitglied in der NATO, ist also ein enger, militärisch auch, enger Verbündeter von Amerika. Und Amerika will jetzt einfach einen Teil von einem NATO-Mitglied annektieren. Hat es noch nie gegeben, muss man schon zugeben. Hat es das noch nie gegeben seit der Gründung von der NATO. Für Dänemark muss man sich vorstellen, dass das Land ist noch kleiner als die Schweiz. Ganz brutal. Also man stellt sich das mal vor, die Amerikaner würden einfach sagen, wir wollen es Tessin. Es gefällt uns noch, wir haben dort schöne Pizza und auch sonst ist die Gegend gut. Ich meine, was würden wir machen als Schweiz? Wie verhalten sich Dänemark?
Ja, man tut einerseits beschwichtigen, also der Außenminister hat sich beschwichtigend geäussert, er hat gesagt, ja, man müsse die vermeintlich sachlichen Argumente von Trump müssen wir widerlegen, also halt insbesondere, ob Dänemark in der Lage ist, auch letztlich Grönland zu verteidigen. Dann ist aber die Mette Frederiksen, Premierministerin, die wir letzte Woche gelobt haben für ihre Zuwanderungspolitik, die ist ein bisschen schärfer. Die hat nämlich gesagt, ja, das wäre das Ende von der NATO. Und ja, das hat ein bisschen etwas natürlich dran, oder? Wie du gesagt hast, das ist, also Dänemark ist halt einfach nicht Venezuela, oder? Aber man probiert das ein bisschen abzuwiegen. Ich glaube wirklich, also letztlich tut auch der Druck erhöhen. Und er will, dass man irgendeinen Deal macht. Es geht ihm, er will zwei Sachen. Er will, dass die Bodenschätze wirklich geholt werden und ausgebeutet werden. Und er will, dass sie nicht auf China oder auf Russland gehen. Und ich meine, da könnte man ja, wenn man so gute Freunde ist, könnte man ja zusammenarbeiten und sagen, ja gut, wir machen genau das, sichern die Geschichte ab und profitieren irgendwo beide davon.
Genau, man könnte ja einfach mal sagen, militärische Verteidigung übergeben wir jetzt den Amerikanern.
Genau.
Es ist jetzt schon ein Teil autonomes Gebiet und man könnte gleichzeitig auch sagen, ja, es ist klar, die seltenen Erden, die werden jetzt ausgebüttet, aber da haben einfach Zugang haben nur private Unternehmen aus Europa und aus Amerika. Das könnte man ja festlegen, wäre kein Problem und man könnte ja irgendeinen Kompromiss finden, weil es ist wirklich, ich muss ehrlich sagen, es ist einfach noch schwierig, weil letztlich, ich meine, Dänemark hat das Grönland nur schlecht behandelt. Also es ist eben noch peinlich für die Dänen, ist natürlich sehr peinlich, wie sie ja selber ein schlechtes Gewissen, wie sie natürlich Grönland genauso wie andere Europäer oder auch die Amerikaner einfach wie eine Kolonie mit Eingeborenen behandelt haben und die Eingeborenen haben sie etwa so gut behandelt wie die weißen Amerikaner, die Indianer, nicht gerade ausgerottet. Das hat man nicht gemacht, wobei auch das in Amerika nicht der Normalfall war, muss man dann auch noch sagen. Aber gleich, sie haben eigentlich eben gar nicht eine wahnsinnig gute Legitimation, an dem Grönland überhaupt festzuhalten. Weil es ist jetzt nicht, eben, es ist nicht das Tessin, es tut mir leid. Das Tessin hat ein paar Mal in seiner Geschichte immer wieder gesagt, wir wollen zur Eidgenossenschaft gehören und haben Alternativen ausgeschlagen. Während Grönland eigentlich sich immer beklagt hat und immer gesagt hat, es ist nicht recht, wie wir behandelt werden. Ich muss jetzt ehrlich sagen, wenn ich Däne wäre, Also ich würde das verkaufen. Und zwar mit einem saftigen Preis. Ich meine, saftig. Ich meine, 100 Milliarden, das wäre das Mindeste. Und mal schauen, was die Amerikaner denn machen. Und es wäre noch für den Donald Trump ecklig, wenn man würde sagen, ja, wir verkaufen, aber der Preis ist einfach das. Weil irgendwo muss er dann das dann gleich... Ja, so weit geht er ja dann nicht, dass er einfach sagt, gut, dann tun wir es halt erobern, weil es ist uns jetzt teuer.
Genau.
Also, wo habe ich das Gefühl, da bleibt er irgendwie auch noch Unternehmer. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das als Dänemark, ich verstehe es nicht ganz, dass man jetzt an dieser Kolonie festhalten will. Wobei, ich muss auch zugeben, es fällt Lien. Tut mir auch jetzt noch weh. Und ich verstehe nicht, wo früher noch mal Norwegen besessen haben. Schon verdammt hart, oder? Und Schleswig-Holstein hat man auch verloren. Dänen haben nur verloren, von dem her ist noch verständlich.
Genau. Herzig finde ich, das ist eine Seitenlinie. Die deutschen Linken, die haben jetzt so auf Instagram und so überall, machen so Posting, Grönland den Grönländern. Das finde ich sehr herzig, weil es stimmt ja gar nicht, weil es ist dänisch erstens. Und zweitens, stell dir mal vor, jemand in Deutschland würde sagen, Deutschland den Deutschen, oder? Ich meine, das ist grossartig. Dann sind es sofort Nazis, aber wenn man sagt, Grönland den Grönländern, ja, dann sind es eben Eingeborene sozusagen. Und die Eingeborenen, die dürfen das sagen, oder? Das ist klar.
Grönländer können nicht recht sein, Grönländer können auch nicht Rassisten sein. Also wenn Grönländer sagen, wir wollen die weißen Dänen nicht mehr, Nein, das ist okay, das geht. Nein, aber was natürlich, und ich habe es am Anfang angetönt, es wird natürlich auch für die Schweiz langsam ungemütlich, weil es ist jetzt ein Video auftaucht, wo könnte ja aus dem Weissen Haus kommen, könnte ja aus dem Weissen Haus kommen und wir eigentlich schon vorbereitet, dass nämlich der Donald Trump auch die Schweiz wird annektieren. Dominik, was ist von diesem Video zu halten? Wir haben unsere ganze Faktencheck-Abteilung, die wir beim Nebelspalter haben, das sind 50 Idioten, die keine Ahnung haben, die haben jetzt das überlegt, ob das echt ist und sie sind zum Schluss gekommen, es ist echt. Es kommt direkt aus der Familie Trump. Dominik, was ist in dem Video?
Ja, in dem Video sagt der Donald Trump, dass er die Schweiz annektieren will und insbesondere ist er auf der Suche nach Aromat. Also das ist wirklich, das ist halt wichtig. Das ist für die nationale Sicherheit von der USA eine seltene Erde eigentlich, muss man fast sagen. Und es darf ja auch nicht sein, dass irgendwie die Russen oder Chinesen oder Dänen oder Grönländer oder so an unsere Aromatvorräte kommen. Darum, es ist echt und ich habe schon gedacht, Ignacio Cassis sollte statt irgendwo im Nahen Osten oder in Afrika oder wo auch immer umreisen. Jetzt muss er halt wieder mal auf Washington und ich würde halt auch sagen, ich würde nicht sagen 100 Milliarden, ich würde sagen 1000 Milliarden. Und dann, ja, können wir das machen.
Ja, also 1000 Milliarden finde ich immer noch zu billig. Ich meine, wir sind immerhin das reichste Land der Welt. Also da müssen sie schon ein bisschen etwas zahlen. Auch die Berge sind recht. Ich meine, Rocky Mountains sind ja okay, aber also Entschuldigung, ein Matterhorn haben wir nicht. Ein Matterhorn haben nicht. Ich könnte es ja den Trump Tower nennen. Trump das ist okay. Aber für das müssen wir einfach zahlen. Nein, aber du hast ja schon in der Basler Zeitung mal das eigentlich schon vorbereitet, das weiss ich noch. Du hast mich daran erinnert, du bist ja für den Anschluss an Amerika. Was war dort deine Argumentation gewesen?
Bitte, Markus, nicht der Anschluss, der Beitritt natürlich. Ich habe einfach gedacht, es ist glaube ich 10 Jahre her, habe ich mal überlegt, wie wäre das, wenn die Schweiz statt der EU beitreten oder irgendwelche komischen Verträge unterschreiben, würde als 51. Staat der USA beitreten. Und wenn das wirklich ganz ruhig und sachlich anschaust, so schlecht ist das nämlich nicht. Also, du USA hat einen weitgehenden Föderalismus, muss man sagen, oder? Wir könnten weiterhin auch die direkte Demokratie haben für die Sachen, wo wir zuständig sind. Das ist ziemlich viel, oder? Das ist nicht so. Also, ich meine, klar, Außenpolitik nicht und Militär nicht, aber es ist wirklich viel. Der Schweizer Franken, das wird wahrscheinlich schwierig. Wir müssen wahrscheinlich den Dollar übernehmen. Ist ein härter Preis, gebe ich offen zu. Und was ich dann auch noch gemacht habe am Schluss, ja, ich habe die US-Botschaft gefragt, ja, wie denn das Verfahren wäre. Und man hat dann mir gesagt, ja, also wenn das Schweizer Volk beschliessen würde, dann würde man den Beschluss auf Washington schicken. Dann braucht es, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, ich glaube, selbstverständlich beide Kammern müssen zustimmen, möglicherweise auch eine Mehrheit noch von den Staaten oder so. Und dann wären wir in den USA. Und ich meine, für den Martin Pfister wäre das gut. Die ganze Aufrüstung von der Verteidigung wäre überhaupt kein Problem mehr. Wir würden ein paar U-Boote im Bodensee und im Genfersee deponieren und nachher und ein paar vielleicht noch Atomsprengköpfe. Dann sind wir gerüstet. Und wir hätten auch einen Platz für Sensoren, die die USA schützen können. Also von dem her ist Ficky und Mülli.
Das Einzige, was ich natürlich darauf bestehe, ist, dass Schweizerdeutsch Die Tochtersprache bleibt von dem Land, also von dem Land, von der Deutschschweiz. Die Welschen können natürlich weiterhin Französisch reden und Tessiner Italienisch, auch Rätoromanisch würden wir aufrechterhalten. Und ich muss sagen, auch das ist ja für Amerika kein Problem. Alle indianischen Sprachen sind ja nach wie vor da. Wir wären dann einfach ein Reservat in den Alpen und wir würden Spielcasinos betreiben.
Genau.
Das wäre eine von den neuen Tätigkeiten von unseren Arbeitnehmern. Gut. Die Leute nicht das Gefühl haben, wir haben uns im Kalender geirrt. Das ist nicht 1. April. Also das Video könnt ihr anschauen, aber es ist natürlich ein Witzvideo, das zeigt, wie Donald Trump die Schweiz übernehmen würde. Ich finde es noch recht gut gemacht, muss sagen, die Schweizer danken Donald Trump. Ah, wird sogar die Schweizer lustig. Also auch da sieht man den heilenden oder den sehr guten Effekt von Donald Trump. Sogar die Schweizer mehr humorlos. Wir sind zwar reich, aber humorlos bis in die Knochen. Auch wir werden plötzlich witzig. Nein, Spass beiseite. Also nicht, dass ihr das Gefühl habt, das stimmt alles nicht. Es ist ja nicht ein Video aus dem Weissen Haus, sondern kommt von einem Witzbold in der Schweiz oder in Amerika. Oder ich weiß nicht wo, aber wahrscheinlich schon eher in der Schweiz, weil Aromat bei aller Liebe zu Aromat, das ist in Amerika nicht ein Verkaufsseite. Wirklich nicht. Es ist nicht gelungen. Wir haben es immer wieder probiert, aber es ist nicht gelungen. Gut, wir wollen jetzt, weil Anfang Jahre schon mal einen Ausblick machen, jetzt ist das wieder ernst, seriös, jetzt müssen wir wieder gut zuhören, Aufgaben machen. Nein, einen Ausblick machen auf die wichtigsten politischen Ereignisse von diesem Jahr jetzt aus Schweizer Sicht, also das heisst wirklich Innenpolitik. Dominik, was sind da die wichtigsten Sachen, die man muss sich widmen?
Ich finde, es gibt 9 Themen, die es 2026 werden bestimmen. Erstens natürlich die Rahmenverträge. Die kommen Ende März ins Parlament, und zwar in Ständerat. Der Bundesrat leitet dort definitiv seine Botschaft vor. Interessant ist vor allem, was dort zur Schutzklausel drinsteht, was zu den Massnahmen im Lohnschutz drin ist, ob er wirklich alle 14 von den Gewerkschaften geforderten Massnahmen drin hat und was dann die FDP und die Wirtschaftsverbände machen, die gedroht haben. Dann sind sie plötzlich dagegen. Meine Prognose, sie kuschen dann auch dort vor den Gewerkschaften und vor den EU-Turbos. Das werden wir natürlich sehr eng verfolgen. Es sieht aus, unklar, wie lange das denn geht, ob wirklich denn die Abstimmung 2027 kann stattfinden. Würde ich jetzt im Moment sagen, ist die Wahrscheinlichkeit unter 50%, dass es 2028 stattfindet, ist über 50%. Das zweite Thema, natürlich Zuwanderung und ob sie Grenzen hat. Das ist die grosse Abstimmung im Juni über die Nachhaltigkeitsinitiative von der SVP gegen eine 10 Millionen Schweiz. Da ist ja schon bereits jetzt der Abstimmungskampf angefangen. Die Gegner reden von einer Chaos-Initiative. Und der Beat Jans sagt, seine Schutzklausel, das sei ein indirekter Gegenvorschlag, weil dort können wir dann eben Kontingent machen.
Genau, dort ist die Prognose noch schwer zu sagen, das wird sicher knapp. Jetzt, wir haben noch eine andere Abstimmung, die bald kommt, die wir vielleicht auch noch schnell äussern müssen, wo ich auch finde, ist eigentlich eine wichtige Abstimmung am 8. März über die sogenannte Halbierungsinitiative. Warum ist es wichtig? Die SRG ist schon länger natürlich ein bisschen unter Druck, politisch unter Druck. Was ist da deine Prognose? Was gibt da für ein Ergebnis?
Ja, ich würde auch sagen, das könnte knapp werden. Ich glaube aber, am Schluss wird die Initiative abgelehnt. Warum? Und zwar, weil der Albert Rösti bereits eine Gebührensenkung auf 300 Franken auf dem Verordnungsweg gemacht hat. Und auch, das muss man jetzt schon einmal erwähnen, die SRG-Spitze wirklich Sparanstrengungen macht. Du erinnerst dich bei der No-Billag-Initiative, der Roger Deweck, der einfach gesagt, arrogant, wirklich sehr arrogant. Ich habe damals ein Interview gemacht mit ihm. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen arroganten Typ kennengelernt. Arrogant hat er einfach gesagt, wir können keinen einzigen Franken sparen, sonst stirbt die Schweiz geht auseinander, Demokratie geht auseinander, Zivilgesellschaft stirbt und so weiter. Und jetzt ist wirklich die jetzige Spitze, tut echt etwas machen. Sie tut wirklich etwas sparen. Und ich glaube, dass am Schluss das eine Mehrheit überzeugt. Kommt noch dazu, dass die Leute, die SRF hören, das Durchschnittsalter ist ja 63, habe ich nachher geschaut, oder, die gehen auch stimmen. Und darum glaube ich, dass es am Schluss ein Nein gibt.
Ich glaube, man muss auch noch etwas anderes sagen, wo natürlich sehr traurig ist, und ich würde das nicht falsch verstanden haben, nicht Zynismus, aber ich meine, Grand Montana hat natürlich wieder gezeigt, den meisten Leuten in der Schweiz, ja, die SRG ist halt schon wichtig. Oder wenn man solche Ereignisse hat, solche schlimme nationale Tragödien, dann schauen alle Leute, SRF, S oder RTS oder Tessiner Fernsehen, das ist einfach, wenn die Einschaltquoten sind wahnsinnig gewesen, logischerweise. Und da glaube ich auch, also das klingt eben ein bisschen zynisch, aber es ist einfach so, es wird der SRG auch helfen. Die Leute natürlich eben wieder erlebt haben, das ist einfach gleich gut, wenn man natürlich einen guten nationalen Sender hat, der dann nachher auf allen Sprachkanälen kann über so ein Ereignis und gut berichten. Und das haben sie gut gemacht, sie haben es kompetent gemacht. Das ist, ja, da kann man jetzt gar nichts sagen, das haben sie sehr gut gemacht. Und es war auch 1. Januar gewesen, und wir Journalisten wissen auch, was das heisst, am 1. Januar etwas organisieren. Nicht ganz einfach, haben sie also bravourös gemacht. Ich glaube, das wird ihnen helfen, das werden die Leute im März ganz sicher noch daran denken. Und es ist halt, es ist eine Institution geworden von der Schweiz. Natürlich kann man immer sagen, ja, es ist ja ein privater Verein, öffentlich-rechtlich und so weiter. Ja. Aber die Leute empfinden es natürlich als eine nationale Institution. Und wir tun in der Schweiz nicht unsere nationalen Institutionen einfach aufheben. Das machen wir nicht. Und ich glaube, die Halbierung empfindet halt sehr viele Leute doch als sehr krass oder als radikal.
Dann das nächste Thema.
Ja, das nächste Thema.
Das grosse Thema, die Armee und woher das Geld wieder kommen soll, um sie wieder aufrüsten. Es geht nicht nur um Ausrüsten, es geht um Aufrüsten. Und der Martin Pfister ist bereits einmal aufgelaufen im Bundesrat. Er muss bis Ende Jahr wirklich etwas bringen. Einsparungen beim Bundesbudget, Steuererhöhung oder eine Schwächung, Reform, heisst es dann immer so schön, von der Schuldenbremse. Mit was kommt er, ist die entscheidende Frage. Meine Prognose ist, es dürfte auf eine Steuererhöhung rauslaufen. Ich glaube an eine Mehrwertsteuererhöhung. Hoffentlich bringt er sie zeitlich befristet, sonst hat sie gar keine Chance. Er könnte es kombinieren mit einer Steuererhöhung für die AHV, oder? Dann hast du ein wunderbares Päckchen, wo zwar natürlich die Einheit der Materie sehr strapaziert, aber das haben wir schon mal gehabt bei der Staff. Und dann muss ich aber sagen, ist es immer noch schwierig. Ich glaube, man muss dann wirklich auch kommen mit Sparvorschlägen. Weil der Bundesrat kann nicht zu den Leuten gehen und sagen, schau, die müssen jetzt den Gürtel enger schnallen. Aber wir beim Bund, wie es im Bundesbudget, wir geben weiterhin das Geld mit beiden Händen zum Fenster aus.
Absolut. Ich meine, ich muss schon sagen, Mehrwertsteuererhöhung, das wäre unschön. Aber viel schlimmer ist natürlich die Schuldenbremse auflösen. Und das ist die Agenda, das hast du auch schon geschrieben, das ist die Agenda von der Linken, genau. Dass sie im Prinzip die Schuldenbremse wollen sprengen. Es zeigt auch, wie verantwortungslos die Leute sind. Früher haben wir Finanzminister gehabt von der SP, ich denke an Richard, ich denke an Stich, die einfach noch gewusst haben, dass es einfach Grenzen gibt von den Finanzen, dass man nicht einfach Geld ausgeben kann. Aber das sind auch noch Linke gewesen, die aus einfachen Verhältnissen gekommen sind, die wirklich aus der Arbeiterschicht gekommen sind, die gewusst haben, was es eigentlich heisst, wenn man am Sonntagabend kein Geld mehr hat. Heutige Linke kommt alles vom Zürichberg oder von der Goldküste und hat sowieso genug Geld. Die haben sowieso ein schlechtes Gewissen, wie sie nichts geleistet haben für das Geld. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es geht in die Richtung. Es ist wirklich die obere Mittelschicht, die die Partei jetzt prägt und einfach das Gefühl hat, das Geld fließt und man hat gar kein Problem. Und lustig finde ich auch immer, dass die Leute privat nie so würden leben. Nie. Ja. So wie im Staat empfehlen, sollen sie sich verhalten. So würden sie sich selber auch nie verhalten. Sie würden sich auch nicht gross verschulden. Und es sind ja genau die gleichen Kreise, die ständig mehr Regulierungen wollen gegen Privatbankrott und Privatverschuldung und so weiter. Also, es ist jenseits, dass das eine Position ist, die man noch ernst nehmen kann. Dass man einfach sagt, Geld gibt es einfach genug, spielt gar keine Rolle. Nächstes Thema.
Ja, Neutralität kommt so, ich vermute, in der zweiten Hälfte auch an die Urne, weil der erste Rat ist schon durch, der Ständerat. Der Nationalrat hat einen Gegenvorschlag in die Vernehmlassung geschickt. Ich muss sagen, ein Gegenvorschlag würde an der Urne ziemlich sicher angenommen. Die Initianten wollen eigentlich keinen Gegenvorschlag. Sie hoffen, dass ihre Variante wirklich durchkommt. Man muss aber sagen, die Initiative, der Text ist halt schon sehr restriktiv und geht natürlich weiter als die Praxis. Neutralitätspolitik von der Schweiz, zum Beispiel seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich bin nicht sicher, ob denn das wirklich mehrheitsfähig ist. Aber die Neutralität wird gemäss immer, die Studie, die glaube ich, die Armee macht, die Befragung von 85-90% der Leute befürwortet, auch insbesondere seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, das muss man schon sagen. Und es gibt eine sehr interessante Debatte über die Neutralität. Ich glaube wirklich, das Problem ist ein bisschen, heute haben wir eine relativierte Neutralität, oder der Bundesrat relativiert, das ist schlecht. Und dann haben wir noch eine unbewaffnete relativierte Neutralität. Das ist natürlich einfach sehr, sehr gefährlich, weil du weißt es aus der Geschichte, neutrale Staaten sind immer dann zuerst erobert worden, wenn sie zu wenig bewaffnet sind. Insofern ist das Thema von vorher mit dem eng verknüpft.
Genau, und da muss man halt auch ehrlich sein und sagen, die SVP hat bis jetzt auch nicht wahnsinnig mitgeholfen, dass die Aufrüstung geht. Also Entschuldigung, auch dort ist auch der Tatbeweis von allen Bürgerlichen bis jetzt ausgeblieben. Oder? Ich meine, wir haben es erlebt bei der ganzen Budgetdebatte, wie das Parlament, wo doch immerhin noch eine bürgerliche Mehrheit ist, völlig unfähig ist. Der Ständerat hat es nicht geschafft, das Entlastungsprogramm so durchzubringen, wie das wenigstens die Finanzministerin KKS hat wollen. Also auch die SVP ist da meiner Meinung nach halt auch nicht glaubwürdig, wenn man die Neutralität so wahnsinnig wichtig findet und so heilig findet und die noch will, viel zu, aus meiner Sicht, zu restriktiv und rigide in die Verfassung schreiben, dann sollte man aber wenigstens die bewaffnete Neutralität wieder richtig unterstützen. Und da fehlt es eben auch der SVP wirklich am Willen. Muss man also eindeutig sagen, ich bin gegen die Initiative, ich glaube, es ist ein Fehler, das in die Verfassung schreiben. Obwohl, und das ist genau, was das Problem ist, und deshalb gibt es ja die Initiative, mehrere Regierungen haben, wo viel, viel Leute in der Regierung sind, die einfach nicht mehr wissen, was neutral heisst und wo lieber wie Grönland sich würden verhalten, nämlich einfach dumm schwätzen, aber es passiert nichts. Gut, gehen wir zum letzten Thema, wo noch ist. Die anderen Themen bringen wir dann morgen, weil 9 Themen bringen wir nicht durch. Aber was ist noch?
US-Zoll natürlich, oder? Ich meine, bis Ende März muss die Schweiz an sich so ein Zollabkommen haben. Das ist der Zeitplan von Donald Trump. Sonst kommt er wahrscheinlich das Aromat holen. Es ist alles nicht so einfach, da bin ich überzeugt, weil der Teufel steckt bei so Sachen immer im Detail, oder? Also was sollte man denn wirklich zusichern? Und bin gespannt, was da kommen wird. Ich habe gehört, die Verhandlungen sind intensiv, sind auch gute Leute dran von unserer Seite und ja, man sollte das irgendwie schon anbringen. Interessant ist dann mehr, wie es in der Schweiz abgeht. Ja, weil SP und Grüne haben sich bereits eingeschossen auf den sogenannten Trump-Deal oder so, oder? Und die Frage ist dann wirklich, machen zum Schluss ein Referendum dagegen, oder? Und weil dann ist wirklich, dann ist dann die SP, also es ist ja eh nicht mehr eine Arbeiterpartei, es ist ja eigentlich mehr die Partei von denen, die nicht arbeiten, muss man ja eigentlich mal sagen, oder? Aber dann wäre es doch extrem.
Studenten, Lehrer und Beamte, oder?
Das genau. Und ob sie es wirklich machen? Es gibt noch die andere Variante. Du erinnerst dich, in solchen Situationen hat das die SP und die Grünen auch schon gemacht, dass sie es selber nicht gemacht haben, aber irgendein Splittergrüppel, irgendwie in der Regel aus der Romandie, hat dann das Referendum ergriffen und sie haben dann irgendwie, wenn es dann um die Abstimmung gegangen ist, halt vielleicht eine Parole verfasst und gesagt, ja, wir sind eben gegen den Zolldeal. Aber das wird interessant. Da bin ich gespannt, wie das wird abgehen.
Genau, und ich muss ehrlich sagen, ich hoffe, dass das Referendum kommt. Das wäre super, weil da gibt es eine unglaubliche Niederlage für die Linken, weil letztlich die Leute einfach schon wissen, 39%. Und dann, wenn man dann auch noch überlegt, dass Grönland zu dieser Zeit dann wahrscheinlich gerade besetzt wird von den Amerikanern. Ich weiss nicht, ob dann die SP so wahnsinnig entspannt kann in den Abstimmungskampf. Gut, das war es von heute. Bern einfach am 7. Januar 2026. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Und wie immer, könnt ihr euch nicht entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. In dem Sinn, macht's gut, bis morgen, gleicher Kanal, gleiche Zeit.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch